Mein Name ist Andreas Seicher, herzlich willkommen bei meinem Podcast. Nach den ersten 24 Folgen zum Thema Lebensbildung starte ich jetzt eine neue Serie und da gehe ich der Frage nach, was junge Menschen und Ältere voneinander lernen können. Zufälligerweise ist der Anlass mein neues Buch, unsere neue beste Freundin, die Zukunft, was die Jungen wissen und wir noch nicht. Und um diese Frage beantworten zu können, habe ich kluge junge Menschen in Deutschland und in Österreich interviewt. Einer von ihnen sitzt hier bei mir. Der Valentin Wacke ist ein besonderer Popper-Schüler. Es gibt nicht den Standard-Popper-Schüler, nicht wie viele glauben, dass die alle dieselbe Karriere machen, aber er hat eine besonders ungewöhnliche und überraschende und über die werde ich heute mit ihm reden. Lieber Valentin, vielen Dank, dass du da bist.
Vielen Dank fürs Einladen. Dankeschön.
Fangen wir mal damit an, was hast du das letzte Mal einem Älteren beigebracht?
Wow, was habe ich das letzte Mal einem Älteren beigebracht? Wahrscheinlich das Erste, was mir einfällt, ist meiner Mutter, wie sie kürzlich den E-Mail-Verfassen-Button nicht mehr gefunden hat.
Okay.
Auf ihrem Home-Desktop. Ja. Aber es war auch für mich gar nicht so einfach. Ich wusste nicht, wo der hin war zuerst.
Wieso schreibst du keine E-Mails, oder?
Doch, aber dass der Button weg war, das war irgendwie ein Update von der Mail-App.
Ach so, und
dann musste man
wissen,
wie man das wieder umstellte.
Und du konntest das lösen?
Ich konnte es lösen im Endeffekt, ja.
Wir zwei haben uns ja nach meiner Buchpräsentation kennengelernt und ich habe dir dort meine Standardfrage gestellt, was studierst du eigentlich? Und du hast gesagt, ich studiere jetzt gar nichts. Ich habe gesagt, okay, was machst du denn? Dann hast du mir ganz im Kurzstil, und das werden wir jetzt ein bisschen genauer durchgehen, weil das eigentlich wirklich ein spannender Start in einen Lebensweg ist, dann hast du gesagt, du hast deinen Zivildienst in einem Jugendzentrum in Lettland
Gemacht.
Warum macht man einen Zivildienst in Lettland in einem Jugendzentrum?
Ja, gute Frage eigentlich. Also ich muss ehrlich sagen, für mich war diese Idee von Zivildienst bzw. Bundesheer war am Anfang einfach nicht wirklich ansprechend. Und ich bin dann durch einen ziemlichen Zufall draufgekommen, dass es die Möglichkeit gibt, dass man es auch im Ausland macht, als sozusagen die Zivilersatzdienst. Und das hat mich dann schon mehr interessiert, weil ich schon recht, wie soll man sagen, ziemlich neugierig war aufs Ausland und irgendwie woanders leben und alleine leben und eine neue Welt entdecken. Und dann habe ich eben das gefunden, dass es das gibt und ich war schon sehr spät dran. Das war der Sommer nach der Matura, ich glaube Juli, August, habe ich mich begonnen umzuschauen. Das heißt eigentlich nur mehr Restplätze. Die meisten beginnen im August, September. Und ich habe einfach 10 Bewerbungen rausgeschickt an einem Tag und das Erstbeste. Oder ich glaube, es waren dann 2-3 Leute, die geantwortet haben. Und Lettland war für mich, also ich habe direkt gesehen, Lettland, mir fällt nichts dazu ein. Ich habe keine Ahnung und ich wüsste nicht mal genau, wo das auf der Karte ist. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, aber mit sehr wenig Wissen, was mich genau erwarten wird.
Und was hatte ich dann erwartet?
Boah, ein sehr, sehr spannender Lebensabschnitt für mich. Also ich habe echt, wie gesagt, gar nicht gewusst, was ich erwarten kann. Und dann habe ich mich, ja, ich glaube, das war ein wahnsinnig transformatives Jahr für mich. Was mich erwartet hat, war, dass ich in verschiedenen Jugendzentren eher ländlich in Lettland unterwegs war und dort die Aufgabe hatte, Programme mit den Kids zu machen. Kids, die oft keine Lust haben, nach Hause zu gehen, die aus schwierigen Verhältnissen kommen. Es gibt da auch ziemliche Segregation zwischen russisch stammenden und lettisch stammenden Leuten. Und dann war meine Aufgabe, sozusagen Programme zu machen. Und ich habe versucht, Sport und Spiel und auch Sprachkurse zu machen und so weiter. Und dann war ich auch sehr viel unterwegs. Man muss sagen, ich hatte keine sehr strikten Verpflichtungen im Sinne von 40-Stunden-Woche oder sowas, sondern es lag sehr in meinen Händen. Und ich habe auch sehr viel Zeit genutzt, um einfach internationale Leute, die auch Freiwilligendienst gemacht haben, aber auch Leute vor Ort kennenzulernen und mir wirklich eine Community aufzubauen. Ich war dann noch 2-3 Mal dort die letzten Jahre und habe teilweise die Leute überrascht und war jedes Mal einfach wieder sehr berührt, wie ich wirklich eine zweite Familie dort gefunden habe.
Wie ist denn das sprachlich gegangen? Weil die reden ja nicht alle Deutsch und meisten gut Englisch, aber wie ist das gegangen, auch so mit schwierigen Jugendlichen?
Ja, gute Frage. Ich habe versucht, die Sprache ein bisschen zu lernen. Also so, dass ich zumindest kleine Konversationen halten konnte. Und meine Mission war schon auch immer, wenn ich auf Leute zum ersten Mal treffe, dass meine ersten Worte in der Fremdsprache oder in der Sprache vor Ort sein sollte.
Das ja, zwei Sprachen sind, das Lettisch und Russisch.
Genau, ja, genau. Also wenn du Russisch kannst, dann kannst du dich eigentlich mit den meisten unterhalten, aber ich hatte den Anspruch eigentlich eher Lettisch zu lernen, weil da auch ein gewisser
Russisch hättest Stolz. Du ein bisschen gekannt?
Nein, auch nicht.
Okay.
Auch nicht. Nein, ich bereue es ein bisschen, dass ich in der Schule zwischen Italienisch und Russisch Italienisch genommen habe und nicht Russisch. Aber ja, das kann sich ja noch ändern. Ich kann ja noch Russisch lernen. Und dann, ja, man lernt so seine Wege über diese Kommunikations- ich sage mal, Hindernisse, die zu überwinden und andere Lösungen zu finden über Sport und Spiel und Hände und Füße und Google Translate, ein bisschen Lettisch, ein bisschen Englisch, ein bisschen Deutsch. Und irgendwie findet man dann eine gemeinsame Sprache. Und das ist ja auch etwas Schönes, meistens ein irgendwie toller Prozess, so gemeinsam eine Sprache zu finden.
Ja. Du hast mir dann erzählt, war jetzt ein Sprung dazwischen, waren kurze Studien, immer wieder angefangen und wieder was. Und dann hast du dich auf eine Reise gemacht, das habe ich besonders spannend gefunden. Du bist dann und zwar nicht irgendwie mit einem Flieger, sondern irgendwie in Pakistan war dann einmal ein kurzer Stopp, wo du dann zurück musstest aus familiären Gründen. Aber genau. Du bist ja quasi getrampt zu Fuß, mit Busstopp und so weiter.
Ja.
Und bist eigentlich ohne großes Ziel losgefahren. Kannst du uns da irgendwie sagen, was war die Motivation und wie ist das gelaufen? Boah.
Ja, ich glaube, dass die Samen schon sehr früh gesät wurden für diese Idee von einer ziemlich, wie soll man sagen, ein bisschen verrückten oder anderen Art von Reise. Also relativ früh, eigentlich direkt nach der Schule, als ich so die ersten Leute kennengelernt habe, zufälligerweise auf meinen erst kleineren Reisen, durch die ich dann gelernt habe, dass das oder erfahren habe, dass es diese Möglichkeit gibt. Also dass ich theoretisch mit meinem Reisepass und ein bisschen Ersparten oder auch keinem Ersparten losreisen kann, quasi unter Obhut von Fremden, also dass ich abhängig bin von den Leuten, wo ich hingehe, durchs Auto stoppen, durchs im Freien schlafen, von Leuten eingeladen werden und so weiter. Und das hat sich immer wieder mal also weiterentwickelt, würde ich sagen. Und ich war dann tatsächlich im Winter 2020 so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte das jetzt einmal probieren, einfach Richtung Osten zu starten und schauen, wie weit ich komme per Autostopp. Und dann kam der Frühling 2020.
Wollte gerade sagen, bist ja bestens in die Pandemie dann
hingekommen. Genau, ich bin da bestens reingekommen und ich kann, also rückblickend, sowohl als auch, also wirklich in dem Zeitpunkt, waren gar keine bösen Gefühle dabei. Es hat mir einen Plan durchkreuzt, aber ich habe dann gesagt, okay, das ist jetzt quasi die Einschränkung, die ich gerade brauche, um damit zufrieden zu sein, was ich habe, mehr oder weniger. Also ich war da auch in einer privilegiert genugen Position zu sagen, ich kann jetzt einfach das, was ich jetzt mache und jetzt habe, durchziehen. Und das war in dem Fall Film und Animation und habe das dann auch weitergemacht und auch relativ erfolgreich, würde ich sagen. Also wirklich Jobs gemacht, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, die gut bezahlt waren. Ich habe dann auch in Amsterdam gelebt mit einem YouTube-Studio, könnte man sagen. Aber diese Idee hat sich immer noch ein bisschen weiterentwickelt.
Und wann bist du dann gestartet?
Das war Oktober, vor ziemlich ein bisschen mehr als einem Jahr. Also das war Mitte Oktober letzten Jahres.
Da war der Krieg in der Ukraine schon voll im Gang.
Ja, deswegen waren schon einmal ein bisschen die Routen eingeschränkt. Ich hatte am Anfang noch ein bisschen Ambivalenzen, möchte ich durch wirklich also Osteuropa und Russland. Aber durch den Krieg habe ich mir dann gedacht, okay, das ist, ich werde einfach mal durch den Balkan und dann Richtung Osten und dann schauen, wohin es mich treibt. Also die Idee war schon Asien, so ein bisschen.
Aber wie bist du dann über Indien nach Pakistan oder wie bist du?
Nein, gar nicht. Also ich bin durch erstmal eben Balkan, Türkei, also Griechenland, Türkei und dann über den Kaukasus, Georgien, Armenien, Iran.
Ja.
Dann habe ich aber noch einen Iran, grenzt ja eigentlich schon an Pakistan im Süden. Aber ich habe da noch einen ziemlichen Umweg gemacht davor. Bin über den Golf vom Iran oder Oman nach Dubai. Und dann noch einmal durch Oman, Saudi-Arabien, Kuwait, Irak und noch ein zweites Mal durch den Iran, um dann nach Pakistan zu kommen. Also eigentlich einen ziemlichen Loop gemacht durch den Mittleren Osten und Teil der arabischen Welt, bevor ich nach Pakistan gekommen bin.
Wie geht das? Also ich habe als 19-Jähriger mit Interrail und nur mit einem Zugsfahrplan, wie das damals üblich war, mit einer damaligen Freundin, aber immer in Westeuropa gemacht. Aber das war für mich schon ein ziemliches Abenteuer. Mit ganz wenig Geld und mit sehr einfachen Mitteln, Couchsurfing heißt das dann ja, glaube ich,
ja,
auch
richtig.
In der Fachsprache, wenn man bei fremden Leuten auch. Aber wie geht das wirklich? Lernt man immer wen kennen? Lernt man die Richtigen kennen? Wie ist das gelaufen?
Ja, es ist tatsächlich, du hast es dir selber beantwortet, würde ich sagen. Also es geht immer irgendwie, ich glaube, das wichtigste Asset, das hast du auch in einem Buch beschrieben, ist dieses Vertrauen ins Leben. Das Lebensvertrauen, ich glaube, dass du dieses Wort geschöpft hast, das hat wahnsinnig resoniert mit mir, weil ich finde oder ich sehe an mir selbst ein sehr großes, vielleicht sogar oder ziemlich sicher sogar in über die Grenzen der Naivität reichendes Grundvertrauen in Menschen und ins Leben und in die Welt. Und ich glaube, dass ziemlich genau dieses Vertrauen das ist, was ich mitbringe. Also natürlich habe ich ein bisschen Erspartes und sehr viele Privilegien, die mir das ermöglichen, dass ich überhaupt in der Position bin, das mal zu machen und einen Reisepass, mit dem ich in die meisten Länder gut einreisen kann. Aber ich glaube, dieses Vertrauen, was ich ausstrahle, was ich den Leuten schenke, quasi auch als Angebot, ist das, was mir dann auch sehr viel zurückgibt und womit ich dann sozusagen, womit sich das dann auch selbst erfüllt. Das ist irgendwie eine Selbstprophezeiung. Dann erfüllt sich dieses Vertrauen dadurch, dass Leute mir auch wieder Vertrauen zurückschenken. Aber klar gibt es auch Situationen, wo ich an meine Grenzen komme, wo ich stundenlang am Straßenrand stehe oder irgendwo querfeld eingehe und mir denke, was mache ich hier eigentlich? Und wer bin ich, zu sagen, dass ich hier sein kann und mir zu erwarten, dass Leute mir helfen werden. Aber meistens ergibt sich, also ich sitze ja jetzt hier, also irgendwie hat sich dann doch immer wieder ergeben und Pläne haben sich geändert. Und ja, ich würde sagen, die Menschen da draußen sind um einiges offener und freundlicher, als es manchmal im ersten Eindruck auf uns wirkt.
Aber es gibt sowas wie Polizei, die sind nicht unbedingt immer die großen Freunde und Helfer, ja, von in derartigen Ländern, von Trampern und so. Was waren denn schwierige Situationen
für dich? Also ich glaube, da muss man halt schon auch ein bisschen sagen, dass in vielen der Länder, wo ich unterwegs war, wo die Polizei vielleicht zu den eigenen Leuten oder für die eigenen Leute eine Schwierigkeit bereitet, habe ich als weißer Tourist viele Vorteile.
Okay.
Also oft gibt's dann, glaube ich, auch diesen Wunsch sozusagen, das Porträtieren von sich als Staatsorgan nach außen hin, okay, in den Westen hin, als positives Image sozusagen oder ein Versuch davon. Also ich glaube, dieser Vorteil liegt auch ein bisschen auf meiner Seite. Aber klar gab es schon auch, also ich würde sagen, vor allem im Irak hast du die Sache, also wirklich Federal Irak, nicht Kurdistan, hast du die Sache, dass, also das ist jetzt eine ganz grobe überspitzte Schätzung von mir, aber dass die Hälfte der Männer entweder bei der Polizei oder Militär arbeiten und das auch sehr eng, also man erkennt die Grenzen eigentlich nicht ganz und du hast unfassbar viel Präsenz, Polizei, Militärpräsenz und du kommst, also wenn du an einem Tag von einer Stadt zur nächsten gehst, kommst du sicher 5-mal in Kontakt mit irgendwelchen Checkpoints, wo du dann alles noch einmal von vorne erklären musst und da reagieren manche besser drauf, manche schlechter drauf, man muss einfach irgendwie sich sozusagen einfach freundlich sein und ja, manchmal auch einfach, wie soll ich sagen, sich ein bisschen nicht was gefallen lassen, aber einfach Sachen anhören und erzählen, die jetzt vielleicht in der Situation, ja, einfach einen aus der Situation bringen. Das eine Mal, wo ich ziemlich neu war im Iran, das war ein paar Tage, nachdem ich eingereist bin, gemeinsam mit meinem Freund Tom, den habe ich unterwegs kennengelernt. Übrigens ganz kurz, nachdem sein Rucksack abgenommen wurde beim Autostoppen. Blöde Geschichte. Das war kurz nachdem wir in den Iran gereist sind und es war noch sehr viel ungewiss für uns, noch viel unbekannt, irgendwie so ein Unbehagen.
Aber da braucht man doch Visa oder wie?
Ja, genau. Genau.
Die habt sich aber immer besorgt.
Unterwegs, ja, okay. Genau. In dem Fall bei der Botschaft in Georgien abgeholt und okay, dann weiter. Und dann haben wir einmal bei einem Bazar in einer wunderschönen Stadt im Iran, Yazd, kann ich sehr empfehlen, haben wir einen Stufen gefunden auf die Dächer der Stadt, was wunderschön war. Wir sind raufgegangen und haben gesagt, hier wollen wir schlafen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang sehen. Und dann aber, also einfach unter freiem Himmel auf unserer Matte. Und dann irgendwann mitten in der Nacht bin ich aufgeweckt worden vom Tom. Der ist vor mir schon aufgewacht und ich schaue auf und sehe nur 4 Füße vor mir in fetten Stiefeln. Und das sind 2 Leute vom Militär. Und das war dann so der Moment, wo wirklich irgendwie in der ersten Sekunde mir klar wurde oder ich diesen Gedanken hatte, diesen wirklich Horror, dieses Horrorszenario, vor dem man natürlich auch gewarnt wird, wenn man in den Iran reisen möchte zum Beispiel. So, du wirst ins Gefängnis gesteckt, wenn du irgendwas ein bisschen falsch machst, so in die Richtung und gefoltert. Also diese ganzen Bilder sind mir dann durch den Kopf geschossen. Hat nicht geholfen, dass der Tom mich als erstes gefragt hat, mir das Handy gezeigt hat mit Google Translate und gefragt hat, Wally, was heißt French Education? Weil irgendwas so übersetzt wurde als French Education und er gefragt hat, werden wir jetzt gefoltert? Ja. Aber im Endeffekt waren die lieb zu uns. Es war dann ein bisschen komisch. Sie haben uns in ein Taxi gesteckt. Wir haben gesagt, wir wollen campen im Park stattdessen. Und dann hat
aber dort durftet ihr nicht, das war das Problem, oder?
Dort durften wir nicht, genau. Und dann hat uns das Taxi am Park vorbeigefahren und ist bei einem Gefängnis stehen geblieben und zu den Wärtern hingegangen. Wir wissen bis jetzt nicht, warum das passiert ist. Der hat kaum geredet mit diesen 2 Militärleuten. Ja. Und wir haben aber gesagt, wir haben nichts damit zu tun, sind einfach direkt vom Taxi zum Park gegangen und die sind uns auch nicht nachgegangen.
Okay.
Keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte.
Okay. Das erinnert mich nur bei meiner eben Interrail-Reise, was schon eine ähnliche Erfahrung war. Wir sind da wirklich auf Bahnhöfen geschlafen, die Züge total überfüllt und so.
Ja.
Und das Volk, zu dem ich eigentlich bisher überhaupt keinen Zugang hatte und die eigentlich damals als die Ärmsten in Europa galt, nämlich die Portugiesen, dass die eigentlich die gastfreundlichsten waren. Also die Portugiesen, was eigentlich auch bei uns unüblich war, wenn die Abteile voll waren, die Gänge voll waren. Ich bin mit meiner Freundin am Gang gelegen, da eine Familie auch in einem vollen Abteil, kann mich daran erinnern, haben das geöffnet, haben uns hereingeholt, haben uns was zum Essen gegeben, wir konnten uns in der gemeinsamen Sprache, aber wie du richtig sagst, mit Händen und Füßen. Und das sind eigentlich die Erlebnisse, die man sich dann merkt.
Ja, ja. Das kann ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut nachvollziehen.
Also dass eigentlich das ärmste Volk in Europa wären die Spanier. Damals gab es noch die Guardia Civil, noch in Zeiten des Francos. Die waren eher unnett zu uns. Also die haben uns aus den ganzen Parks hinausgeprügelt und so weiter. Das war weniger freundlich. Aber die Portugiesen waren eigentlich sehr, das hat mein Bild eigentlich bis heute von den Portugiesen geprägt.
Okay, spannend. Und warst du noch öfter dort?
Ja, ja, ist mittlerweile eine meiner Lieblingslocation. Zugegeben, dann schlafe ich nicht mehr im Zug, sondern in sehr guten Hotels auf Madeira oder in Lissabon, aber ich habe heute noch einen sehr guten Zugang dazu. Das sind so Bilder, die sich dann irgendwie bei einem prägen. Ja. Jetzt an der Popperschule gibt es einen Gegenstand Kommunikation und Sozialkompetenz, liebevoll COSO genannt. Vielleicht, was hast du in COSO gelernt, das dir in diesen doch sehr spannenden Situationen geholfen hat?
Wow. Boah, das finde ich sehr schwierig, weil ich glaube, genauso wie das bei der Reise ist, dass ich oft gar nicht merke, was ich so lerne. Mit der Zeit ist es, also rückblickend auf COSO kann ich schwer sagen, was ich wirklich genau gelernt habe, weil so viel eben so toll integriert war im Schulalltag, dass es quasi nicht so ein, aha, heute habe ich das Konzept gelernt und ab jetzt bin ich ein anderer Mensch, sondern dass wir oft eben spielerisch und mit neuen Konzepten und dann gleich ausprobieren als Gruppe und dann geht man als Gruppe aus dem Klassenraum raus und integriert das in irgendwie in sein Leben und in das Leben im Klassenraum oder auch außerhalb. Dass ich finde, dass man das gar nicht so sehr merkt, oder ich habe es bei mir gar nicht so klar beobachten können. Aber klar, ich glaube, Kommunikationsmodelle wie gewaltfreie Kommunikation und ja, ich glaube, sowas wie, was waren das, 4- oder 5-Ohren-Modell, das, ich glaube, das sind schon Dinge, die mir sehr geblieben sind, die ich auch ziemlich mit der Zeit integriert habe in mein eigenes Leben. Ich glaube, dass ich in meiner Jugend schon oft in Institutionen, wo ich jetzt ängstlich war oder mich angegriffen gefühlt habe, wenig Kontrolle hatte über meine Reaktion und dass ich vor allem das in COSO gelernt habe, in den Griff zu bekommen und reflektierter zu werden in gespannten, angespannten Situationen und sozusagen mit einem freieren Geist entscheiden zu können.
In meinem Buch gibt es ein eigenes Kapitel, man soll nicht nur Booksmart, sondern auch Streetsmart sein. Du bist offenkundig beides. Booksmart ist sozusagen das Wissen, das ich aus Büchern lerne, von meinen Lehrern, eher ein theoretisches Wissen. Streetsmart ist quasi das Wissen, auf das ich auf eigener Erfahrung zugreife und mit dem ich spontan in ungewohnten Situationen reagiere. Streetsmart hat allerdings den Nachteil, dass ich keine Lernkurve zusammenbringe, weil ich immer nur in meiner eigenen Erfahrungshorizont bin. Während sozusagen, wenn ich theoretische Konzepte wie eben COSO verstehe, dann weiß ich auch den Hintergrund dazwischen. Aber so Booksmart und Streetsmart, offensichtlich bist du sehr Booksmart, sonst hättest du den Aufnahmetest an der Popperschule nicht geschafft. Aber offensichtlich bist du auch Streetsmart, sonst wärst du aus Pakistan nicht zurückgekommen. Wie geht's dir denn mit diesen beiden Begriffen?
Also erstmal würde ich gerne wissen, das ist nämlich eine Sache, die ich noch nicht ganz verstanden habe im Buch, ist mit der Lernkurve. Ich habe das nicht ganz verstanden, warum es keine Lernkurve oder eine abflachende Lernkurve gibt bei der Street Smartness.
Also ich will es an einem Beispiel erklären. Also Schwimmen lernt man bekanntlich im Wasser, im Bassin, im Meer. Ja?
Ja.
Aber und irgendwie bringst du dir Schwimmen sozusagen selber bei und du bringst dir den Brustschwimmstil bei. Das ist ja bei den meisten Menschen der erste Schwimmstil. So.
Ja.
Du warst aber vorher nie im Meer und durch irgendeine Situation kommst du ins Meer und weißt aber nicht, dass es zum Beispiel den Graul-Schwimmstil gibt, weil du das nie gelernt hast, weil das so, der wäre aber im Meer der bessere Schwimmstil. Das heißt, du wirst dort Brustschwimmen, obwohl es einen besseren Stil gibt, von dem du aber nie gehört hast, weil du auf deine eigene Erfahrung angewiesen bist. Also das ist so eine Geschichte. Geschichte. Die brasilianischen Straßenkinder, die ja typisch für Street Smartness sind, die können relativ gut mit den Grundrechnungsarten umgehen, obwohl sie nie oder nur wenig in der Schule waren, weil sich die bestimmte Rechentricks beigebracht haben. Ja. Aber die werden über dieses Niveau der Grundrechnungsarten nie wirklich hinauskommen. Und dann gibt es bestimmte Situationen, also was ich, Zinsrechnung oder Prozentrechnung, da ist schon sinnvoll, wenn du auch sozusagen darüber hinauskommst. Das schaffst du, wenn du jetzt nicht ein Mathematik-Genie bist, aus dir heraus aber nicht. Deswegen ist die Lernkurve auf deine eigene Erfahrung beschränkt, ja, auf deine eigenen Fehler, die du machst. So, du machst dann auch immer wieder ähnliche Fehler.
Ja.
Während Booksmart heißt, du greifst nicht nur auf deine Erfahrung zurück, sondern auf die Erfahrung von Millionen Menschen, von Jahrtausenden, die es vor dir gegeben hat. Mhm. Das ist so der, das ist
so der Unterschied. Ich verstehe. Ich habe das zuerst verstanden, als würde quasi irgendwann die Lernkurve wirklich abflachen und man kann nicht mehr lernen in der Street Smartness, aber das, es kann immer weitergehen, aber ist halt quasi eher linear, kann maximal linear
auf
sein.
Auf deine Erfahrung begrenzt oder auf die von deiner Community, aber du weißt nicht, was außerhalb deiner Community eigentlich ist. Ja, das ist der Punkt. Ja.
Okay, also ich glaube, zu Book Smartness muss ich auch sagen, ich weiß nicht, wie es, oder ich weiß schon, wie es anderen damit geht, aber ich habe das Gefühl, jetzt ganz konkret bei Büchern oder Texten, dass ich tatsächlich gar nicht so easy mit Dinge merke. Das fällt mir immer wieder auf, dass ich Bücher lese und die wahnsinnig begeistert lese und dann fragen mich Leute später, und was hast du jetzt in den letzten zwei Kapiteln gelernt? Und da muss ich erstmal nochmal zurückblättern, weil es für mich irgendwie, weiß ich nicht, dass irgendwo viel mehr unterm Schirm passiert oder so unbewusst passiert, die Dinge, die Geschichten, die ich aufnehme und wie ich sie verarbeite. Aber ja, ich glaube, dass ich sehr glücklich bin damit oder einfach sehr froh, sehr dankbar bin über das Umfeld, das ich habe, was auch sehr viel kombiniert an dieser Street- und Book-Smartness. Also ich umgebe mich wahnsinnig gerne mit Leuten, die, wo ich sage, ich könnte dieses Level an Book-Smartness nicht erreichen. Also der Julian zum Beispiel, den hast du ja auch, mit dem hast du auch viel gesprochen. Der ist einer meiner allerbesten Freunde. Ich habe den wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Und also einerseits emotional, aber ich bewundere ihn auch einfach unfassbar für das, was er erreicht und das, was er lernen kann. Genauso geht's mit meinen Brüdern. Also sowohl mein ältester Bruder, der Simeon, und meiner Schwester auch. Der Simeon, der hat immer schon unfassbar viel nachgefragt und ein so klares, schnelles Verständnis gehabt von Verhältnissen, von Mathematik, von Physik. Und wenn man ihn irgendwas fragt, dann geht er so schnell, so sehr in die Tiefe und es hält ihn die ganze Nacht wach, diese eine Frage, und er geht immer und immer weiter in die Tiefe. Und das, also einerseits habe ich diese Leute um mich herum, aber dann bewundere ich auch Leute, die einfach so in viel, wie soll man sagen, so näher am Leben dran Geschichten zu erzählen haben. Und in eben Leute, die ich jetzt auf der Reise kennenlerne, wie zum Beispiel die Nomaden im Iran, die halt so nah am Leben, an der Natur dran sind, die eine unfassbare Art von Street oder sogar Nature Smartness oder sowas aufweisen können. Also ich glaube, dass ich mich da sehr glücklich schätzen kann mit diesem Gesamtpaket. Ja.
Na, bleiben wir gleich bei dem Thema. Was hast du von älteren Leuten in diesen Kulturen eigentlich gelernt, wo du sagst, das sind schon Learnings für mich, diese unterschiedlichen Kulturen?
Ich glaube, dass ich von vielen, vielen älteren Leuten so eine gewisse Philosophie, die sehr mit Kultur zusammenhängt, sehr bewundert habe. Viel, also dass quasi Kultur, wie groß diese Rolle der Kultur teilweise ist, und wie sehr das gelebt wird von älteren Leuten, was quasi von meiner Sicht, ich als jemand, der in einer, ich würde sagen, ziemlich ständig sich emanzipierenden Gesellschaft, wo jede Generation in einer völlig anderen Kultur aufwächst, zumindest in den, also seit ich geboren bin und wahrscheinlich auch noch ein bisschen darüber hinaus. Und ich glaube, dass diese, wie soll ich sagen, Traditionen, Kulturen schon auch einen ziemlich großen Wert haben können und den man, glaube ich, mit wenig gleichsetzen kann. Ich überlege gerade, ob mir ein Beispiel einfällt, und ich merke, das ist sehr abstrakt, aber
um es konkret zu machen, in diesen Regionen, die du bereist hast, also Iran, ja, spielt ja Religion eine extrem dominierende Rolle. Davon haben wir uns Europäer, ich sage durchaus im Sinne der Aufklärung, befreit, dieser extremen Dominanz, die aber dort noch sehr stark ist, auch mit vielen negativen Dingen, die Religion ist teilweise über dem Rechtsstaat, Frauenrechten geht es nicht so gut und so weiter.
Ja.
Wie bist du denn damit umgegangen? Also ja. Im Iran ist es ja spürbar. Ja?
Ja, ich glaube, dass ich, also zum Iran muss ich sagen, war tatsächlich eines der am wenigsten religiösen Länder, von denen ich bereist habe, weil da eine wahnsinnige Diskrepanz herrscht zwischen dem tatsächlichen Volk, den Leuten, die im Leben sind, ja. Und der Regierung, die quasi die Religion als ziemlich starkes autoritäres Tool verwendet und in eine Ideologie sozusagen wandelt. Und dass gerade deswegen die Leute, die vor allem unter 40 sind, weil es halt gerade über 40 Jahre her ist, dass das aktuelle Regime herrscht, dass die Leute nicht nur gegenüber dem Regime einen gewissen Hass entwickeln, sondern damit einhergehend auch gegenüber der Religion und so irgendwie ein ziemlicher Spalt entsteht. Aber sonst war ich natürlich schon auch in Ländern, auch im Iran gibt es natürlich wahnsinnig religiöse Leute und in vielen anderen Ländern, wo ich war auch. Und ich glaube, was für mich wichtig ist beim Reisen, ist, dass ich versuche, so gut wie es geht, meine Prinzipien abzulegen und quasi unsichtbar zu sein auf eine gewisse Art und Weise. Weil ich möchte reisen, um wirklich zu lernen, um wirklich verstehen, zu versuchen, mein Bestes zu geben, zu verstehen, warum leben die Leute so und wie fühlen sich die Leute, was haben sie für Träume und welche Bedürfnisse haben sie und wie werden die erfüllt und was treibt diese Menschen an. Und ich glaube, was dabei das Wichtigste ist, ist eben zu sagen, okay, das, was mir gewohnt ist, mein Komfortstatus und irgendwie meine ja philosophischen Prinzipien, natürlich ein Unterschied, wenn ich jetzt jemanden länger kennenlerne und mit mehrere Wochen mit jemandem verbringe und mich gut kennenlernen kann, dann kann ich auch über solche Sachen beginnen zu diskutieren. Aber so bei einer Autofahrt, beim Autostopp mit 2 Stunden, möchte ich eher der Schwamm sein, der alles aufsaugt, was die andere Person sagt, als jetzt zu versuchen, eine Diskussion zu starten. Und ich glaube, das hat mir natürlich auch dabei geholfen, sozusagen in den Situationen einfach viel zu lernen. Und dann jetzt, glaube ich, jetzt, wo ich gerade hier bin, die letzten Wochen ist mir aufgefallen, dass ich mich viel mehr befasst. Ich habe jetzt auch begonnen, den Koran zu lesen, weil es mich wahnsinnig interessiert, was von dem, was die Leute mir dort erzählen, steht eigentlich auch in diesem Buch und wie steht es hier drin und wie interpretieren das die Leute und so weiter. Also das interessiert mich auch einfach wahnsinnig und das habe ich das Gefühl, das kann ich schwer vor Ort alles so processen. Genau. Und eine Sache nochmal zu den älteren Leuten, was ich gelernt habe, ist, glaube ich, first and foremost die unfassbare Generosität, ist das ein Wort?
Großzügigkeit.
Großzügigkeit, genau. Und die einfach so eine gewisse unbedingungslose Liebe, einfach mir, einem Fremden gegenüber. Also da gibt es auch Kulturen, vor allem im Iran, da gibt es auch eigene Wörter dafür. Also Tarof ist ein sehr bekanntes Wort im Iran, was quasi dafür steht, dass wenn ich etwas habe, wenn jemand in der Nähe ist, dann muss ich das erstmal demjenigen anbieten. Und ich habe diese unfassbar, also das ist halt eben natürlich, je älter die Leute sind, je traditioneller diese Leute aufgewachsen sind, desto stärker auch spürbar. Und ich glaube, einfach dieses Teilen, dieses quasi sich erfreuen daran, dass das, was ich jetzt eigentlich besitze, dass ich das hergeben kann, dass mich das eigentlich viel mehr freut, als dass ich es jetzt selber konsumiere oder innehalte, wie auch immer. Ich glaube, das war unfassbar inspirierend und das versuche ich so gut es geht auch mitzunehmen. Wobei ich manchmal auch auf komische Reaktionen stoße, wenn ich im Zug der wildfremden Person vor mir erstmal ein Stück Schokolade anbiete, bevor ich es mir reinziehe.
In meinem letzten Buch, Die große Erschöpfung, die Quellen der Kraft, da gibt es so eine Passage in Anlehnung an meinen spirituellen Mentor, den David Steindl-Rast, der kommt bei mir immer vor, wie du schon merkst.
Ja.
Und der gesagt hat, es sind diese kleinen Gesten, die schon hilfreich sind, schenke jemandem ein unerwartetes Lächeln. Und ich sage dann immer dazu, also wenn du in Wien in der U-Bahn jemandem ein unerwartetes Lächeln schickst, ist nicht garantiert, dass du es zurückbekommst.
Ja, ja.
Bist trotz allem ein Österreicher. Ich glaube, Österreich schätzt man vor allem dann, wenn man nicht in Österreich ist, sondern das von außen betrachtet.
Ja.
Einige deiner Gesprächspartner, die länger im Ausland waren und studiert haben, die haben schon gesagt, die Offenheit ist in anderen Ländern größer. Du warst ja auch in Amsterdam.
Ja.
Ich habe am Vormittag ein Gespräch mit der Sarah gehabt, die auch etwas bestätigt. Wir Österreicher glauben immer, wir sind der absolute Mittelpunkt der Welt. Und ich glaube, aber fast alle Völker glauben, sie sind der Mittelpunkt der Welt. Ja?
Ja.
Wenn du da jetzt zurückkommst von deinen Reisen, von deinen Erfahrungen, jetzt hören uns ja hunderttausende Menschen zu, was sagst du denn, wie werden wir Österreicher wahrgenommen? Wahrscheinlich gar nicht so wichtig, wie wir glauben. Aber was können wir lernen von der Welt da draußen? Was kommt da auf uns zu, im Positiven wie im Negativen? Was hast du mitgenommen?
Ja, also ich glaube wirklich, dass für mich der allergrößte Kulturschock der Reise war, als ich zurückgekommen bin. Als ich mehr oder weniger spontan einen Flieger nach Hause genommen habe, was mir natürlich auch wehgetan hat, dann quasi binnen so 10 Stunden über all das zu fliegen, was ich über ein Jahr gecovert habe.
Du bist von Pakistan dann zurückgeflogen.
Genau, von Pakistan, ja. Und als ich angekommen bin, also die ersten Tage waren wirklich gar nicht so einfach, weil ich gefühlt zum ersten Mal so vieles richtig gesehen habe. Also dieses gewisse objektive Auge, was man, oder objektiv gibt's ja eh gar nicht, aber so ein Gefühl eines objektiven Auges, was man, wenn man reist zum Beispiel, sehr wohl irgendwo hat, weil man es halt zum ersten Mal sieht und die Leute zum ersten Mal sieht. Also das stimmt, der Schock war unfassbar groß. Ich glaube, was mir auch aufgefallen ist, ist, in was für einer unfassbaren Bubble wir leben. Im Endeffekt lebt ja jeder in einer unfassbaren Bubble. Deswegen reise ich aus, sonst wäre das Reisen ja auch nicht spannend, klar. Aber ich glaube, das, was mir direkt aufgefallen ist, ist einfach der unfassbare Wohlstand, den wir hier genießen dürfen. Als ich nach Hause gekommen bin, zu dem Haus, in dem ich jetzt lebe oder meine Familie lebt, im Perchtoldsdorf, ich war so beeindruckt, ich war so hin und weg und gleichzeitig war auch irgendwas ganz tief in mir drin, hat sich auch irgendwie nicht richtig angefühlt. Das war so ein, boah, wir leben ja hier in einem wahnsinnigen Überfluss irgendwo, in einem gewissen Vergleich. Und dann sind mir auch die ganzen Geschichten wieder eingefallen von den Leuten, die ich unterwegs kennengelernt habe. Ich glaube, es gibt wirklich hunderte Millionen von Leuten da draußen. Wir haben also wirklich wahnsinnig viele, bestimmt zig oder 100 Leute, haben mich schon gefragt, wie ich ihnen dann helfen kann, nach Österreich, nach Deutschland, nach Europa zu kommen.
Die wollen einfach weg, vor allem die Jungen, nehme ich an.
Ja, genau. Und ich glaube, da gibt's auch Unterschiede, aber viele, wirklich viele Leute haben, glaube ich, dieses Verständnis oder diese Idee davon, wenn ich es einmal schaffe, einen Fuß nach Deutschland zu setzen, dann ist die Welt heile. So ein bisschen. Ich glaube, es gibt auch viele, ich sag mal, reflektiert, also Leute, die in einem reflektierteren Umfeld, privilegierterem Umfeld aufgewachsen sind, auch im Iran, auch im Irak, auch in was weiß ich, in Pakistan, die quasi mit einem gewissen Realismus in die Sache reingehen und ungefähr wissen, was sie erwarten könnte. Ja, und ich glaube, dass so besonders einfach Bewegungen, unfassbar große Bewegungen, Migrationen von Völkern, das wird einfach nur noch mehr werden. Und ich glaube, wir müssen uns dieser Challenge immer mehr stellen und das nicht im quasi winzigen Einzelgeschichten, auf einer Einzelgeschichtenskala, sondern im viel größeren Rahmen.
Ja, spannend.
Ich glaube, ich möchte mich auch wahnsinnig gerne noch mehr damit befassen, mit so etwas wie Migrationspolitik, weil mir aufgefallen ist, während der Reise, wie unfassbar kompliziert und komplex dieses Thema sein muss.
Absolut. Es gibt sozusagen, das hat schon der Max Weber gesagt, es gibt ja die Verantwortungsethik und die Gesinnungsethik. Also in der Gesinnungsethik tust du dir leicht zu sagen, die sollen alle zu uns kommen, wir haben ein Recht, die haben ein Recht und so weiter. Ja. In der Verantwortungsethik musst du sagen, Moment, was für Konsequenzen hatten das für Europa? Und diese beiden Dinge, Politik muss auch immer eher Verantwortungsethik haben. Als Einzelner kann ich mir es leichter leisten, mit einer Gesinnungsethik zu leben. Und diese beiden Pole, die sind da sozusagen in uns drinnen und die werden bei dem Thema da noch weitergehen. Aber du hast doch gesagt, du warst, abgesehen vom Wohlstand, warst du irgendwie schockiert, das war wie ein fremdes Land für dich. Ja. Was ist dir noch so aufgefallen?
Viele Sachen. Also als erstes hat mich mein Bruder vom Flughafen abgeholt. Wir sind ins Auto. Ich war erstmal wahnsinnig beeindruckt von unserem Auto und von all den Autos um uns herum. Wir haben kein besonderes Auto. Also eben auf welcher Skala, in welchem Vergleich. Ja. Und der Straßenverkehr, die Straßen. Unfassbar, wie geregelt alles ist. Also
Karachi ist anders.
Karachi ist anders, völlig anders. Und dann sind wir erstmal in einen Supermarkt gegangen. Ich glaube, das war noch dazu ein Hofer, in dem es quasi wirklich alles gibt. Vom Gebäck über irgendwelche komischen, also Turnschuhe und eingedostes Essen und Fleisch und Milch und das alles in einem Geschäft zu sehen. In einem relativ kleinen Raum, all diese Sachen zusammen und dann ein paar Leute, die in ihren riesen Einkaufswegen ihre 5 Items drin liegen. Also das war so ein fremdes Bild. Ich muss da drin ausgesehen haben wie auf Drogen, wie ich mich umgeschaut habe und die Leute angestarrt habe und auch gesehen habe, wie die Leute miteinander gestikulieren, wie sie reden, dass das alles einfach Kultur ist. Und es ging dann weiter, als wir sind dann am selben Tag noch in die Berge gefahren, in die Steiermark, und meine Eltern gerade dort mehrere Tage Urlaub gemacht haben und ich wollte sie sehen und dann sind wir durchs Land gefahren und es war alles so unfassbar grün. Also wir leben in einer perfekten Klima, also so alles kann, überall kann alles wachsen. Also so viel wachsen einfach und es ist so viel Sauerstoff da, die Luft ist so klar. Und dann ist mir auch noch aufgefallen, dass in der Landschaft teilweise so in völliger Einzellage Häuser stehen, wo man sich denkt, die schauen aus, als wären die gestern gebaut worden. So unfassbar perfekt in ihrem Erscheinen. Und mit einer Asphaltstraße, die über mehrere Kilometer nur zu diesem Haus hingeht. Und das ist so ein Bild, was ich so lange nicht mehr gesehen habe. Das sind so, also so zerstreut, dieses, also die Gebäude und die Straßen, die Infrastruktur, dass die so auf einem völlig anderen Level ist, wo ich mich einfach nur gefragt habe, wie ist das möglich? Von wem wird das getragen?
Ja. Kommen wir mal ein bisschen zu deinem beruflichen. Also du fährst nicht nur in der Welt herum und hilfst den Jugendzentren aus. Du hast ja auch einen Job, wie ich gelernt habe, und zwar machst du Motion Effects und Motion Tutorials. Ich habe mir deine Website übrigens sehr sehenswertes angeschaut.
Das
schaut sehr, daher weiß ich, was das ist, aber erklär mal unseren Zuhörern, was Motion Effects und Motion Tutorials sind.
Ja, da gibt es alle möglichen Begriffe natürlich. Muss man immer vorsichtig sein oder auch überhaupt nicht, weil sich eh niemand was darunter vorstellen kann. Aber im Grunde ist es Animationsfilm beziehungsweise digitaler Animationsfilm. Also es verbindet die Elemente von Grafikdesign und bewegt Bild. Sozusagen Grafikdesign, aber bewegt. Und es hat auch unfassbar viele Freiheiten. Also mittlerweile versteht man unter Motion Design, Motion Graphics. Eigentlich kannst du darunter alles zusammenfassen von, wenn du jetzt eine quasi einfach nur einen Text erscheinen hast oder einen Abspann von einem Film oder ein Intro, wo du dann irgendwie so Titel hast, die da eingeblendet werden, bis hin zu auch Cell Animation, also wo gezeichnet wird, entweder auf einem digitalen Tablet oder auch per Hand und fotografiert wird. Das ist, diese Grenzen sind mittlerweile alle ziemlich verschwommen. Aber im Endeffekt verbindet es Film mit Grafikdesign.
Kurze Werbeeinschaltung. Wer sind jetzt Organisationen und Firmen, die sich jetzt sofort bei dir melden sollten, müssten, weil du besonders tolle Dinge für sie tun könntest? Wer wären so typische Kunden und was könntest du für die tun?
Also bitte nicht zu viele Anfragen, weil ich bemühe mich eh schon, nicht zu viel abzusagen. Nein, also so ist es nicht, aber ich muss sagen, ich habe am Anfang die ersten Jahre, wo ich es gemacht habe, ich habe quasi während der Schulzeit relativ früh begonnen, damit zu experimentieren.
Selbst dir beigebracht?
Selbst oder? Beigebracht, genau, okay. Mit YouTube hauptsächlich. Und ich muss sagen, am Anfang war ich relativ viel in der Werbeindustrie und bei Agenturen tätig.
Als Freelancer und quasi.
Als Freelancer, genau. Oder auch einmal kurz in einem kurzen Anstellungsverhältnis, aber hauptsächlich Freelancer. Und dann bin ich aber in die Welt von YouTube und vor allem Journalismus eingetaucht, mit vor allem Simplicissimus, Shoutouts an Jonas und David, und Johnny Harris, ein amerikanischer Journalist, vor allem mit den beiden. Und da muss ich sagen, habe ich um einiges mehr Erfüllung gefunden, kreative Freiheit und
Was kann ich mir da vorstellen, was machst du für einen Journalisten oder für einen YouTuber?
Also bei Simplicissimus habe ich gearbeitet in Amsterdam für mehr als ein Jahr als Creative Director, Art Director, Motion Designer, wie auch immer. Ich kann noch so viele Begriffe raushauen. Im Endeffekt wird es nicht klarer. Es geht quasi darum, dass sobald das Skript fertig ist, es ist die Themen können wirklich von einmal geht es um Meditation und die Effekte auf den Menschen auf das Gehirn durch Meditation. In der anderen Woche geht es darum, einen chinesischen Fashion-Konzern zu entpuppen. Und warum der nicht tragbar ist ohne Kinderarbeit, zum Beispiel.
Ja.
Also es kann völlig auseinandergehen. Und sobald das Skript fertig ist, bekomme ich das Skript und schaue es mir an und überlege mir, nachdem wir relativ wenig mit Interviews und Live-Action-Footage arbeiten, es passiert fast alles im Büro oder von Leuten zu Hause aus. Also wir sind wenig mit Kameras wirklich rausgegangen und möchten möglichst viel erklären mit Hilfe von Grafiken. Das heißt, ich schaue mir das Skript an und überlege mir, was für einen Stil könnte dieses Video haben, welches Konzept, welche Szenen, welche Konzepte kehren immer wieder und dann anhand dessen entweder mit anderen Animatoren, mit Editoren zusammenarbeiten, je nachdem wie groß das Projekt ist, 1, 2, 5, auch mal 10 Leute, oder dass ich selber auch einsteige und quasi alles von Infografiken über Personen, Statistiken, Karten, Animationen animiere, um sozusagen mit dem Voice-Over, mit dem Text zu arbeiten und das möglichst verständlich, möglichst klar und möglichst kurz dem Zuschauer zu erklären.
Wird künstliche Intelligenz nicht zumindest als Menschen, die sehr mittelmäßige Artdirektoren und auf dem Gebiet sehr unangenehm werden? Ich habe Freunde, die sind im Filmbusiness, die haben das gezeigt, was da jetzt unglaubliche Dinge mit künstlicher Intelligenz, nämlich auch bildhaft, motionmäßig gemacht wird. Wie siehst du das?
Ja, Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Also mittelmäßig ist halt die Frage, was man unter mittelmäßig versteht. Ich glaube, es gibt auch so viele verschiedene Skills, die jetzt Art Directors zum Beispiel voneinander unterscheidet oder Motion Designer. Also wenn du wahnsinnig gut mit Leuten zusammenarbeiten kannst, dann wirst du, glaube ich, immer gefragt sein. Und wenn du sozusagen auch neue Tools, ich glaube, das ist halt eine Sache, wo man wirklich sagen muss, in dieser Industrie, in der Medienindustrie, deswegen ist es, glaube ich, unfassbar schwierig, auch sowas wie eine Universität dafür aufzubauen zum Beispiel, weil sich das so schnell entwickelt. Und wenn du mit den neuen Technologien nicht mitgehst, mit den neuen Softwares, klar, die Softwares müssen auch mitgehen mit Artificial Intelligence, weil sie sonst auch niemand mehr verwenden wird. Und also das sieht man auch jetzt, es gibt so schnelle Umstrukturierungen bei Studios, bei Software, Industrie und so weiter, wer quasi die Nase vorn hat. Und ich glaube schon, dass Artificial Intelligence künstliche Intelligenz eine unfassbare Chance ist für die kreative Industrie. Und dass quasi die, man muss, glaube ich, Augenmerk darauf legen, dass, das merke ich jetzt, wo ich auch meine Filme schneide, dass künstliche Intelligenz nicht die Jobs ersetzt, die man als kreativer Mensch gerne macht, sondern die, die als kreativer Mensch einem nervig werden.
Okay.
Und das sind niederschwellige Tasks, die bisher natürlich auch Menschen erledigt haben, wie jetzt Untertitel abschreiben oder Pausen herauscutten oder quasi solche Tätigkeiten, die relativ wiederholbar sind.
Also die quasi kreative Fließbandarbeit.
Genau, kreative Fließbandarbeit, ja, genau. Und quasi mehr und mehr kann man sich auf wirklich die kreative Erfüllung und Konzipierung konzentrieren, die, ich würde sagen, wo die menschliche Geschichte, die erzählt wird, immer im Vordergrund stehen wird. Quasi ich kann noch so viele Bilder mit künstlicher Intelligenz erstellen, einfach mach mir ein Bild, aber solange ich keine menschliche Geschichte dazu habe, wird es, glaube ich, auch wenig spannend sein als jemanden, der sich diese Kunst anschaut.
Ich habe mir auf deiner Website auch angeschaut, deine Filme, die du über deine Reisen produzierst. Wie machst du das mit dem Handy oder schleppst du deine Kamera mit? Weil du Gewicht spielt ja eine Rolle bei so jemandem, der
das stimmt.
Wie machst du das?
Das ist ein Kompromiss. Ich schleppe tatsächlich zwei Kameras mit.
Okay.
Eine kleine montiert hier
und
eine größere, die ich in meiner Tasche habe.
Weil die Filme eigentlich sehr hochwertig wirken, wenn ich das als Kompliment sagen darf. Auch dramaturgisch sehr spannend. Und jetzt kommt die zweite Werbeentscheidung. Es ist wirklich wert, sich deine Website anzuschauen. Wie merkt man sich deine Website?
In der Website merkt man sich vmacke.com, also V wie Valentin und Macke wie die Macke.
Okay. Und ganz schwierige Frage bei jemand, der noch sehr sozusagen direkt im Jetzt lebt, aber wo führt das irgendwann einmal hin? Ist das eine Frage, die dir überhaupt keine Nerven kostet? Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf?
22.
Ist eine Frage, die kostet dich überhaupt keine Nerven? Oder wenn du da irgendwann einmal irgendwo in Pakistan liegst und auf den Himmel schaust, denkst du dann schon nach, was wird da mal mit 25, mit 30 sein? Und was kommt dann da raus? Weil du ja in einer sehr hochprofessionellen digitalen Welt lebst und gleichzeitig aber in einer sehr ruralen und sehr bodenständigen, multikulturellen Welt.
Das stimmt. Es ist ein großer Widerspruch, den ich aber auch teilweise sehr genieße. Und ich glaube, auf die Zukunft bezogen, ich lebe nicht viel in der Zukunft gedanklich, aber ich stelle mir diese Fragen natürlich schon immer wieder. Und ich glaube, es gibt auch immer wieder Leute, die mir die Fragen stellen von außen, und das brauche ich auch immer wieder, um quasi mich selber mal aus dem Jetzt so ein bisschen rauszureißen und mir zu überlegen, okay, wo kann das Ganze hinführen? Ich glaube auch, dass es dieses Lebensvertrauen, wo ich gesagt habe, bei mir ziemlich in die Naivität reinreicht, glaube ich, mir auch dabei hilft, relativ wenig über die Zukunft nachzudenken oder mich davon abhält. Aber wo könnte das Ganze hingehen? Ich glaube, dass meine Zukunft ziemlich viel sich in kreativen Tätigkeiten sozusagen, also ich sehe das so ziemlich alles, was mich erfüllt, was ich gerne mache, ob jetzt in meiner sogenannten Freizeit oder beruflichen Tätigkeit, entgeltet, wie auch immer, hält sich eigentlich im kreativen Raum auf. Und ich glaube, das wird auch weiterhin so sein. Also ich kann mir auch vorstellen, mal ein bisschen mehr nochmal zu probieren, zu studieren. Vielleicht nicht nochmal gerade genau das Gleiche auf der gleichen Uni, weil es für mich einfach
in dem Moment... Was hast du genau studiert?
Ich habe Geografie auf der Uni Wien studiert. Und ich war vielleicht auch ein bisschen ungeduldig, aber es war für mich sehr schulisch in dem Moment.
Ich wollte sagen, also dich und Geografie kann ich mir schwer vorstellen.
Also jetzt mache ich halt die praktische Geografie, nicht?
Okay.
Indem ich reise. Genau, aber ich kann mir schon vorstellen, noch einmal mir ein bisschen einfach... mehr ein akademisches Grundwissen aufzubauen mit einem Studium, was mich interessiert. Einfach weil ich auch merke, dass mein Umfeld, akademisches Umfeld, Fragen stellt, auf die ich manchmal auch gar nicht so sehr kommen würde. Fragen zu meiner Reise, wo ich mir denke, boah, hey, diese Frage hätte ich gerne gestellt, wäre ich gerade genau dort gewesen. Und quasi auch so kritisch drüber nachgedacht und recherchieren können, wie es einfach meine, wie soll ich sagen, meine Peers, die im akademischen Umfeld viel unterwegs sind, können. Und das finde ich schon inspirierend und einen Skill, den man, glaube ich, schon auf einem, ja, so einem Umfeld, was man halt auf der akademischen Umfeld findet. Ja.
Wie ist eigentlich so deine Einstellung zu Leistung, Karriere und so weiter im Leben? Weil auf der einen Seite bist du ja mit vielen Talenten ausgestattet, die will man ja auch irgendwann einmal kanalisieren. Man unterstellt ja eurer Generation immer, das sind die, die machen nur Work-Life-Balance und die wollen nur mehr vier Tage in der Woche arbeiten. Meine Erfahrung mit den Gesprächen mit euch hat etwas ganz anderes gezeigt, nämlich dass ihr sehr, sehr leistungsbereit seid, allerdings unter ganz bestimmten Kriterien. Wie siehst du das für dich?
Ich glaube, das Kapitel hat mit mir auch wahnsinnig resoniert, beziehungsweise vor allem dieser Absatz oder diese Absätze, wo es quasi darum ging.
Der Selbstbestimmungstheorie.
Selbstbestimmungstheorie. Ich glaube, das sehe ich schon sehr in mir und meinen Peers wieder. Also quasi das, was ich ja jetzt mache, zum Beispiel mit der Reise, ist ja auch nicht lustig die meiste Zeit. Also viel ist auch sozusagen gewisse Arbeit, die ich verrichte. Also was treibt mich an, das teilweise zu machen überhaupt und mich in diese Situationen begeben, kann man irgendwo auch auf einer sozusagen professionellen Ebene hinterfragen. Und ich glaube, dass ja so etwas wie Leistung, eben dieser Begriff an sich, auch immer mehr aufgeweicht wird. Und solange Begeisterung besteht für quasi Weiterentwicklung für mich und für Leute um mich herum und ein Wohlwollen für die Gesellschaft an sich, wo ich mich auch manchmal schon hinterfragt habe, ob das, was ich jetzt gerade mache, wo der gesellschaftliche Nutzen ist. Also dass quasi nicht nur, dass es jetzt mir Spaß macht und dass ich jetzt für mich den Sinn drin sehe, diese Geschichten anzuhören, sondern ich denke mir schon auch, also ich denke viel drüber nach, dass ich in dieser Position bin, in diesem unfassbaren Cocktail an Privilegien das machen zu können, wie kann ich das auch auf die Gesellschaft ummünzen? Was kann ich den Leuten dadurch geben, durch die Erfahrungen, die ich mache? Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Begriff zu Leistung.
Okay. Ja. Wenn wir ein bisschen ins Plaudern kommen, Film interessiert dich, nehme ich einmal an. Da habe ich eine interessante Erfahrung gemacht in den Gesprächen mit den Jungen. Also ich bin aufgewachsen in meiner Kindheit und dann in meiner Jugend in Filmen wie El Cid, Ben-Hur, Spartacus, Lawrence from Arabia, und ich bin drauf gekommen, die meisten Jungen sagen das überhaupt nichts. Wie ist das bei dir? Sagen dir diese Filme irgendetwas?
Ich glaube, mir hat jetzt so gut wie keiner von den Filmen wirklich was gesagt.
Nie gesehen.
Ich glaube schon, also teilweise, ich glaube zwei von denen, die du gesagt hast, haben jetzt schon irgendwas geklingelt. Aber also ich habe schon einige Filme gesehen, die jetzt nicht gerade aus meiner Generation kommen. Space Odyssey hast du mehrmals erwähnt, auch Inglourious Basterds, Taxi Driver, eher halt aus Amerika. Aber ich muss sagen, auch irgendwie Film, ich mache selber wahnsinnig gerne Film und habe auch sehr viel schon sehr früh begonnen damit, aber ich habe nie wirklich viel konsumiert
im
Film, tatsächlich, spannenderweise. Ich glaube, Musik viel eher. Es ist eigentlich voll interessant, weil mich Leute oft fragen, was mich jetzt wirklich inspiriert, filmtechnisch.
Ja, und genau.
Ich glaube, dass dieses Mix an Inspiration tatsächlich bei mir viel eher aus dem Internet kommt, als aus herkömmlichen Filmen. Aber ich würde gerne mehr herkömmliche Filme und auch mehr von verschiedenen Kulturen mehr anschauen, von Regisseuren.
Ja, da gibt's also, weil gerade die Biennale läuft, also da gibt's wirklich ganz tolle Filme aus dem Iran, aus anderen Ländern, wo man sich das überhaupt nicht, weißt du übrigens, was der Kaufkraft bereinigt, der kommerziell erfolgreichste Film aller Zeiten war?
Sag einmal.
1936, Vom Winde verweht. Sagt
wirklich?
Der Titel noch etwas? Ein Südstaaten-Epos.
Der Titel sagt mir schon was,
Das ist ein Südstaaten-Epos und Kaufkraft bereinigt. Dann kommt eigentlich schon Avatar, die beiden Teile.
Okay.
Dann kommen die Avengers, dann kommt Titanic und so weiter.
Okay.
Aber alles 50% weniger als das damals Vom Winde verweht.
Unfassbar.
Hat. Also das kann man sich heute gar nicht...
Und warum, würdest du sagen?
Ich glaube, die Konkurrenz war damals geringer, das war schon was. Und das war damals, glaube ich, wenn du einen wenn alle gesagt haben, diesen Film musst du unbedingt sehen, die Konkurrenz war geringer, weil ich finde den Film nicht einmal so sensationell, ja. Also ich finde Lawrence von Arabia, ich habe einen Freund, der aus der Werbeszene kommt, der kann die Dialoge wiedergeben von Lawrence von Arabia und das war für meine Zeit Spartacus, Wahnsinn, ja. El Cid oder eben Ben Hur, das sind schon, ich meine, alleine das Wagenrennen, ich glaube, ich habe es in meinem Film eh geschrieben, das Wagenrennen am Schluss von Ben Hur, mit dem er berühmt geworden ist, dauert, glaube ich, 18 Minuten. Das sind, glaube ich, 30 TikTok-Videos, die man sich da. Ich weiß auch nicht, ob die Jungen, ob ihnen das nicht vielleicht so langsam sogar wäre, sich solche Filme anzuschauen. Aber ich kann es dir nur raten, sind alles großartige. Also bei dir ist es eher die Musik, wenn ich es verstehe.
Ich glaube schon, ja. Beziehungsweise alles, was eher sozusagen bewegt Bild ist, ist viel eher, glaube ich, von YouTube meine Inspiration. Ich glaube, ich habe schon sehr viel Zeit auf YouTube verbracht.
Und suchst du da was Bestimmtes oder lässt du dir das dann vorschlagen oder wie läuft das?
Also ich habe ja begonnen, YouTube zu schauen, als es die Möglichkeit noch gar nicht wirklich gab, sich was vorschlagen zu lassen. Also klar, es gab so etwas wie eine Startseite, die hat man aber eigentlich damals nicht genutzt, weil die Algorithmen einfach zu schlecht waren, beziehungsweise es sie gar nicht gab. Deswegen hat man viel eher auf Tipps und mit Leuten reden, Mundpropaganda und so Leute gefunden. Aber mittlerweile ist es ein ziemlicher Mix. Also mittlerweile ist, glaube ich, meine Startseite auch meistens bereitet ihr ein gutes Angebot für mich. Aber ich muss dazu sagen, zu dem TikTok und also Kurzvideotrend, ich habe es noch nicht geschafft, da wirklich reinzukommen. Also sowohl als Creator als auch als Konsument. Ich habe es versucht, wirklich aktiv versucht, so wie du auch in deinem Buch beschreibst. Aber das war auch ein Moment, wo ich mich tatsächlich einmal, so lustig es klingt, ein bisschen alt gefühlt habe, weil ich es nicht geschafft habe, wirklich zu connecten und geduldig genug zu sein, um zu sagen, okay, ich warte, bis der Algorithmus mich jetzt gut genug kennt, dass ich das kriege, was mich wirklich interessiert. Das habe ich einfach bisher noch nicht geschafft. Und Leute sagen mir auch, du musst Kurzfilme, also Kurzvideos machen, um Leute in deine längeren Videos reinzuchanneln, damit sie überhaupt mal die Geduld aufbringen, zu sagen, ich schaue mir jetzt diese 20 Minuten an, ich mache dieses Commitment. Aber ich habe es bisher auch noch nicht geschafft.
Ja, ich glaube, sich von solchen Vorgaben zu lösen, halte ich sowieso für wichtig, weil erinnern wir uns vor Harry Potter, haben alle gesagt, Kinder lesen keine dicken Bücher, ja, und dann haben sie unendlich dicke Bücher, glaube ich, in 7 oder 8 Folgen gelesen. Also so ist es nicht. Das funktionieren auch nach wie vor lange Kinofilme wie Avatar, aber sie müssen halt sehr, sehr gut sein. Ja. Das ist der Punkt. Ja. Ein Thema möchte ich noch anspringen. Du bist an eine Schule für Hochbegabte gegangen, nämlich die Sir Karl Popper Schule. Du weißt, ich durfte die vor 25 Jahren mit anderen gründen. Da gab es damals viel Widerstände und die gibt es heute noch. Und zwar nicht gegen die Idee, dass es künstlerisch oder sportlich Hochbegabte gibt, sondern die Idee, dass es auch intellektuell kognitiv Hochbegabte gibt. Da hat man offensichtlich in unserem Land ein Problem damit. Jetzt wollte ich einmal wissen, intellektuell Hochbegabte finden das meistens sehr früh heraus, dass sie ein bisschen anders sind als die anderen Kinder, bestimmte Dinge schneller verstehen, andere Fragen stellen und so weiter. Wie ist denn das bei dir gewesen?
Ich glaube, ich sehe mich nicht zu 100% wieder, wenn ich so drüber nachdenke.
Aber du hättest, ich weiß, das wollte ich eh schon bei dir sagen, weil du wirst jetzt sicher sagen, ich bin das nicht, aber du bist das, sonst hättest du diesen sehr selektiven Test nicht bestanden. Ja? Also du musst auch booksmart sein, ja. Und zwar weit überdurchschnittlich. Also was ist dir, meine Frage ist, ist dir irgendwann einmal was aufgefallen? Ja? Weil man landet nicht nur per Zufall in der Popperschule.
Also was mir schon, ist echt schwer zu sagen. Ich glaube, dass ich schon gewissermaßen, vor allem in den ersten Jahren, ersten schulischen Jahren, ist mir aufgefallen, dass ich vielleicht bei mir selbst eine größere Freiheit sehe, also so Aktionsspielraum, Aktionsfreiheit sehe, als ich bei vielen oder den meisten anderen meiner Peers gesehen habe, jetzt in Volksschule und Unterstufe, dass ich so das Gefühl hatte, dass ich in vielen Situationen einfach das Gefühl habe, mehr Spielraum zu haben. Aber das ist auch schwer zu beschreiben. Also dass ich mich quasi manchmal gewundert habe über gewisse, ich weiß nicht, Ärgernisse, Beschwerden bei den Leuten um mich herum, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte. Aber ich glaube, dass ich auch immer sehr, dass mir die Gemeinschaft immer sehr wichtig war und dass ich quasi, ich glaube, ich habe mich selten wirklich als Außenseiter gefühlt.
Und wie bist du in der Popperschule gelandet?
Bei mir war es so, dass mein Bruder, der Simeon, schon vorgelegt hat. Er war schon selber auf der Popperschule.
Hat hoffentlich Gutes berichtet.
Hat Gutes berichtet, genau, ja. Und wie, eigentlich müsste ich meine Eltern fragen, wie sie die gefunden haben. Sie haben es mir bestimmt schon mal erzählt, aber wie gesagt, viele Dinge merke ich.
Und wirst du dieses Aufnahmeverfahren, das ist ein sehr selektives, aber es ist kein reiner Intelligenz, das ist viel breiter, wie hast du das empfunden?
Spannend, also ich fand's unterhaltsam. Ich finde diese Aufgaben einfach sehr unterhaltsam. Also die quasi die Patterns und die Fragestellungen und so, wenn ich mich recht erinnere, recht entsinne, dann fand ich die einfach einfach Spaß gemacht, wie ein Sudoku oder so.
Also dann kannst du den wirklich hochbegabten, weil die wirklich hochbegabten, alles hat mir viel Spaß gemacht. Die anderen sagen ich, ja, es war schon sehr anstrengend und so weiter, aber die. Wir hatten ja den Christoph Wiederkehr, den Vizebürgermeister und Bildungsstatut vor kurzem an der Popperschule, und der hat die Schüler dann gefragt, wie es ihnen mit der Aufnahmeprüfung, und da hat auch ein Mädel losgesprochen, gesagt, ja, sie hat das eigentlich total lustig und interessant gefunden. Ja, und da gibt es manche, die finden das, glaube ich, weniger lustig und weniger interessant. Gibt es von dir noch etwas, was dir wichtig ist, was du unseren hunderttausenden Zuschauern jetzt weiterbringen, nahebringen möchtest? Und ich frage dich anders, wenn du einen TED-Talk halten könntest, was sicher bei dir mal der Fall sein wird, was wäre denn dein TED-Talk, was wäre das Thema und was wäre deine Botschaft?
Ui, ich glaube, ich frage dich lieber was.
Bitte.
Erst einmal. Ich würde vielleicht gleich bei der Popperschule bleiben oder vielleicht kann ich das auch in zwei Fragen aufteilen. Jetzt ganz spezifisch auf der Circle Popper Schule, wo du ja quasi auch natürlich viel drüber weißt und auch auf aktuellem Stand bist, du als jemand, der sich wirklich viel mit Bildung und Zukunft auseinandersetzt, was wären drei ganz konkrete Änderungen, die du gerne vornehmen würdest, an einem Beispiel wie Popper Schule, kannst du aber auch ein anderes nehmen.
Die an der Popper-Schule oder im Schulsystem anders machen würde?
Ich glaube, ich würde jetzt sagen auf der Popper-Schule und dann aber nochmal als zweite Frage abstrakter, was du im ganzen Schulsystem sehr gerne ändern würdest.
Also ich fange mit Letzteren an, weil das ist gut erforscht, das ist gar nicht mein Know-how.
Okay.
Schau, jedes Schulsystem kann nur so gut sein wie die Summe seiner Lehrer. Das heißt, das, was die Popper-Schule einzigartig macht, ist, dass dort nur Lehrer unterrichten dürfen, wo der Direktor sagt, die passen in die Popper-Schule. Und das ist ein Prinzip, das wenige Länder schaffen, wie die Finnen zum Beispiel, aber wo von 10 die Lehrer werden wollen, es einer werden. Das heißt, es ist ganz simpel, ein gutes Schulsystem lebt einmal entscheidend davon, wer will überhaupt Lehrer werden und diesen Beruf ergreifen. Das heißt, in den besten Bildungssystemen gehört Lehrer zu den drei beliebtesten Studienrichtungen. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall, wie wir wissen.
Ja.
Das zweite ist, unter diesen dann die bestmöglichen auszuwählen in einem sehr selektiven Verfahren, ähnlich wie bei der Aufnahme bei der Popper-Schule. Und das dritte ist, diesen Lehrern und den Schulen hohe Autonomie zu geben, damit sie jeden Tag das machen können, was für ihre Schüler, was für ihren Standort das Beste ist und ihre Schule weiterzuentwickeln. Und das sind leider alles Dinge, die sind bekannt, die werden im österreichischen Schulsystem aber konsequent nicht gemacht. Aber das wären eigentlich die drei wichtigsten Dinge. Also die richtigen Leute für den Lehrerberuf gewinnen, die entsprechend auswählen und sie ihnen jeden Tag dann so leicht wie möglich zu machen, den bestmöglichen Unterricht zu machen und sich ständig weiterzuentwickeln. Das ist übrigens auch das, was die Popper-Schule sensationell macht. Also die Popper-Schule vor 25 Jahren und die Popper-Schule heute, die kannst du nicht vergleichen. Das österreichische Schulsystem vor 100 Jahren und heute, da hat sich nicht sehr viel geändert.
Ja.
Also wenn wir eine Zeitreise vor 100 Jahren jetzt in eine typische Schule machen würden, da hätte sich nicht viel geändert. Und die Popper-Schule hat sich ungemein weiterentwickelt.
Okay, ja. Und findest du, dass ein Teil davon ist oder dass es auch wichtig ist, sozusagen angehende SchülerInnen auf eine Art und Weise durchzusieben und zu selektieren? Oder ist deine Vorstellung schon, dass das möglich ist, auf ein Schulsystem umzumünzen, das quasi allgemeingültig ist?
Und für also alle pädagogisch, das war auch immer unser Ziel, ich würde sagen, 80% der Pädagogik, die du an der Popper-Schule erlebt hast, nämlich an diesen Sondern, das Laboratorium, das heißt Schüler lernen auch von Schülern, dass jeder Schüler einen Coach hat, Contracting, dass du nicht nur Noten bekommst, sondern deine eigenen Zielvorgaben hast. Investition in soziale Beziehungen, in Kommunikation und Sozialkompetenz, COSO. Das sind alles Dinge, die du in jeder österreichischen Schule umsetzen könntest. Wir haben uns auch sehr darum bemüht, die Gründer, es ist uns bis heute nicht gelungen, auch nur ein anderes Bundesland dafür zu finden. Mhm. Ist ein Faktum. Ja, da gibt es so einen Abwehrreflex, Elite oder das wollen wir nicht oder das trauen wir uns nicht, das sehr schade ist. Also 80% dessen, was die Popper-Schule macht, könntest du in jeder anderen österreichischen Schule machen, um es ganz am Punkt zu bringen.
Ja.
Ich habe übrigens genau die Frage, die du mir jetzt gestellt hast, bevor wir die Popperschule gegründet haben, bin ich an drei, man muss das Rad nicht neu erfunden, wir haben uns drei Schulen, international hochbegabten Schulen angeschaut,
okay,
um zu schauen, was können wir von denen lernen. Das war die Dalton School in New York, das war die St. Christophorus Schule in Deutschland, das war damals die einzige und erste hochbegabte Schule und das war, weil du in der Türkei warst, das war interessanterweise die Inoc Foundation in Istanbul, okay, wo ein sehr reicher türkischer Bauunternehmer ein sehr klares Konzept hat und zwar, er will die begabtesten türkischen Kinder aus den schwierigsten sozialen Verhältnissen einer besonderen Schule fördern. Das heißt, da ist eine Professorin ins tiefste Anatolien, in die Dorfschulen gefahren und hat dort geschaut, wo gibt's besonders begabte Kinder. Also das waren die drei Vorbildschulen. Und jetzt auf deine Frage, ich habe dann die Direktorin der Christophorus-Schule, die damals schon ziemlich etabliert war, gefragt, was würde sie jetzt anders machen? Sie sagt, das Einzige, was sie anders machen würde, sie würde von Anfang an eine externe wissenschaftliche Evaluierung machen der Schule. Und genau das haben wir an der Popper-Schule dann gemacht, solange wir die notwendigen Subventionen dafür bekommen haben. Das war extrem, das war eigentlich extrem hilfreich. Das, ich glaube, die Popper-Schule nützt den Freiraum, den ihnen die österreichische Schulgesetzgebung gibt, ohnehin maximal aus.
Ja.
Sonst würde ich mir wahrscheinlich wünschen, dass so wie dieses Projekt Kompetenz Sozial, wo ihr für eine Woche in eine soziale Einrichtung geht, dass man das auf drei Wochen ausdehnt und noch größer macht und vielleicht aufs Ausland ausweitet, so wie das die Frau Rassfeld in Schule in Aufbruch an ihrer Schule gemacht hat. Also einfach einen noch mehr Bezug zum Leben. Aber sonst, was glaube ich an der Popper-Schule sehr, sehr gut läuft, sie ist ein lernendes System. Der Direktor und die Lehrer sind selbst sehr reflektiert und denken ständig darüber nach, wie sie die Schule weiterentwickeln können. Also insofern bin ich sehr, sehr zufrieden und ich freue mich jedes Mal, wenn ich an der Schule bin. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich wohne im ersten Bezirk am Fleischmarkt, mich sprechen auch wirklich oft am Wochenende stolze Eltern haben, wo sie sagen, sie sind doch Salcher, mein Kind, meine Tochter, mein Sohn geht an die Popper-Schule. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie negatives Feedback bekommen von einem Absolventen oder von einem Elternteil. Und das freut mich natürlich besonders. Das ist ja nicht meine Leistung oder die Leistung der Gründer, das ist wirklich die Leistung der Lehrer und der beiden Direktoren, die es an der Schule gegeben hat. Und das freut mich wirklich. Und das ist für mich, ich habe selber keine Kinder, aber das ist für mich so ein kleiner Beitrag, den ich zurückgebe. Und ich glaube, da sind viele, sozusagen, da sind viele Samen gesät, die auch irgendwann einmal aufgehen werden.
Ja. Also von meiner Erfahrung auf der Circle Popper-Schule bin ich auf jeden Fall wahnsinnig dankbar. Und zum Thema vom TED-Talk, ich glaube, ich habe viele Ideen, aber frag mich lieber noch einmal nach ein paar Jahren mehr Reisen.
Werde ich wieder einladen? ich freue mich über die Kommentare und Fragen unserer Zuseherinnen und Zuhörer. Am besten schreiben Sie mir meine persönliche E-Mail-Adresse andreas@salcher.co.at. Noch mehr freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast, der jetzt übrigens der Andreas Salcher Podcast heißt, leicht zu merken, weiterempfehlen oder abonnieren. Bleiben Sie neugierig. Vielen Dank für Ihre Zeit.